die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Nagi, ich weiss ja, du bist ja auch ein Freund von interessanter Literatur, Weinliteratur, andere Literatur. Und weil du so ein grosser Freund bist, werde ich jetzt einfach mal etwas Literarisches rezitieren. Und zwar lese ich dir vor den Paragraph 22 vom deutschen Weingesetz. Dort steht nämlich drin: Die Bezeichnung eines Weines als Landwein setzt voraus, dass erstens die zur Weinherstellung verwendeten Trauben zu mindestens 85 von 100 aus dem Landweingebiet stammen, dessen Bezeichnung der Wein trägt, die restlichen Anteile einschließlich der zur Süßung verwendeten Erzeugnisse dürfen nur aus Trauben hergestellt sein, die aus anderen Landweingebieten stammen. Zweitens, eine Konzentrierung durch Kälte nicht vorgenommen worden ist. Drittens, der Abfüller von der nach Landesrecht zuständigen Stelle in das System der jährlichen Kontrollen zur Einhaltung der für Landweine bestehenden Produktspezifikationen aufgenommen worden ist. Es ist noch nicht fertig, weil beim Landwein darf es auch noch regionentypische Gesetze geben. Und so, da gibt es in Baden-Württemberg in Deutschland vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Gesetzesregelung, die heißt Badischer Landweinproduktspezifikation für eine geschützte geografische Angabe. Und das Dokument ist nachher nur 5 Seiten gross, aber dicht bepackt mit Regeln, was so ein Landwein muss einlösen. Und ich finde es eigentlich unglaublich, weil ein Landwein in Deutschland, das ist ja sozusagen die zweitunterste Qualitätsstufe, und trotzdem ist alles bis ins letzte Wort hinterher geregelt.
Und wie du selber weißt, beim Wein kann man sich über Qualität und die Wahrnehmung streiten.
Warum reden wir jetzt über Landwein? Das hat seinen Grund, weil ja, wir haben jetzt so einen Landwein, also einen Wein von der Anführungszeichen zweituntersten Qualitätsstufe bei uns hier auf dem Tisch.
Und zwar aus dem Markgräflerland, aus Efringenkirchen, 10 Minuten von Basel. Man ist schnell dort. Dort gibt es einiges an Reben, wo steht. Und da gibt es auch einen Winzer, der so eigen ist wie seine Weine.
Und der Winzer heisst?
Das ist der Hans-Peter Ziereisen. Sein gleichnamiger Weingut Ziereisen gibt es seit 1991. Der Hans-Peter macht das mit seiner Frau Edeltraut zusammen. Hat das aufgebaut und jetzt sind sie irgendwo bei 21 Hektar angekommen. In den unterschiedlichsten Sorten. Er war auch einer der ersten, der Syrah angebaut hat. In dem Landstrich, wo eigentlich sonst eher, sag jetzt mal, Pinot dominiert ist.
Gut, also Pinot und Gut Edel ist ja dort auch eine dominierende Sorte. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort für, man kennt es in der Schweiz zur Genüge, Chasselas. Aber um das geht es heute nicht, obwohl der Hans-Peter Ziereisen auch Chasselas produziert. Nein, heute geht es um Pinot Noir. Und dass wir jetzt hier von Landwein reden, das hat natürlich eine Bewandtnis. Vielleicht bleiben wir aber noch schnell bei dem Begriff Landwein. Also unter dem Landwein gibt es ja eigentlich nur noch eine Qualitätsstufe, die definiert ist. Und das ist dann der Tafelwein.
Genau. QBA, Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete.
Was muss denn der so erfüllen, so einen Tafelwein?
Boah, ich glaube nicht viel.
Ich glaube, in Deutschland gibt es auch für Tafelwein noch ein Gesetz. Aber das haben wir jetzt nicht recherchiert. Aber ja, also bleiben wir mal mit dem Landwein, weil der Hans-Peter Ziereisen, der schafft etwas, wo nicht viele schaffen, weil eigentlich produziert er nur, in Anführungszeichen, Landwein. Und trotzdem gehören seine Weine zu den besten Weinen, die man in Deutschland haben kann. Also er ist ein absolut bekannter Winzer. Er macht sensationelle Weine, er schafft in den höchsten Qualitätsanforderungen. Trotzdem nennt er sein Zeug einfach Landwein. Warum?
Ich würde sagen, er hat sich auch ein bisschen etwas von anderen Orten abgeschaut. Also die Sache mit dem Landwein. In Italien nennt man es dann einfach IGT, Indicazione Geografica Tipica. Und das hat er zum Beispiel auch ein Herantinori gemacht mit seinem Tignanello, wo dann, ich sage jetzt, den Boden bereitet hat für die Super Tuscans, wo auch nicht am Qualitätsgesetz und an den Anforderungen für eine DOC oder DOCG entsprechen. Und das ist ja dann doch irgendwo so ein bisschen, ich sage jetzt meinst du, die Revoluzzer-Phase, die in den 70er, 80er losgetreten worden ist, auch an anderen Orten. Und der Hans-Peter hat das meiner Meinung nach sehr geschickt aufgenommen und vermarktet.
Das hat etwas Rebellisches, weil die Winzer ja am Schluss sagen, hey, also eigentlich wollen wir uns da jetzt nicht irgendwelche Qualitätsreglement unterordnen, nur dass wir nachher irgendein Label noch auf die Etikette dürfen schreiben, dass es jetzt ein Grand Cru ist oder was weiß ich, oder? Sondern sie ignorieren das einfach und sagen, ja gut, statt irgendeiner Labelwirtschaft nachzugehen, labeln wir unser Zeug jetzt einfach als Landwein und erfüllen zwar die gesetzlichen Vorgaben, die das muss liefern, eben, wir haben es gehört, 85% von der Traube muss dann auch aus der entsprechenden Region kommen, aber darüber hinaus müssen wir uns vor niemandem rechtfertigen für das, was wir machen.
Ja, weil schlussendlich hast du irgendjemand, der mal bei dir im Keller drin steht, das Zeug wird degustiert und dann entscheidet jemand darüber, ob das dem entspricht oder nicht.
Finde ich ja auch interessant, weil ein Grund, warum man ja so regionale Labels auch eingeführt hat, hat nicht zuletzt mit der Qualität der Weine zu tun gehabt, oder? Also so aus Zeiten heraus, wo man einfach so den Weinmassenschwämme einfach Scheiß produziert hat, oder ist halt irgendwann von der Branche das aufgekommen, dass man sagen, nein, man braucht eigentlich Reglement, wo festhalten, was macht ein typischer Wein aus einer typischen Region denn aus?
Man kann den Spieß auch umdrehen. Man kann sagen, ja, lass den Konsument entscheiden. Und es ist nicht das Gängeln vom Geschmack. Da bewegen wir uns ja irgendwo auf Messerschneide, oder? Auf der einen Seite eben der Versuch, Qualität zu bestimmen, Qualität festzuhalten und ein Reglementarium dafür auch aufzubauen. Auf der anderen Seite aber auch Winzer, die sagen, hey, ich mache das Bestmögliche, aber lasst mich so machen, wenn ich glaube, dass es richtig ist. Und dort gehen ja dann irgendwo die Wege auseinander.
Sich wehren gegen, ja, vielleicht auch Überregulierung. Und ja, also man kann ja durchaus sagen, dass das mit den Regionenbezeichnungen oder Labels, dass das auch ein bisschen überreguliert ist oder dass das sogar zum Teil ad absurdum geführt wird. Ich habe letztens ein super interessantes Buch gelesen, da ist es um regionale geschützte Bezeichnungen in Italien gegangen, wo man irgendwie festgestellt hat, das System, das ist inzwischen so absurd, dass man mit irgendeiner Pseudo-Begründung auch noch das Produkt im hintersten Ecke von einem Ort auch noch kann irgendwie schützen lassen, aber dass das eigentlich gar nichts mehr mit Güte zu tun hat am Schluss, sondern einfach, dass man noch irgendein Label irgendwo draufkleben kann. Und das dem Konsument suggeriert, dass das jetzt irgendeine Güte hat, die anderes Zeug nicht hat. Und so einfach ist die Welt halt dann doch nicht.
Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du einen guten Job machst, wenn du dein Handwerk verstehst, wenn du Zutaten im Griff hast oder eine gewisse Liebe dazu, wie auch immer man das will nennen, dann kann eben trotzdem etwas Gutes rauskommen, auch wenn es nicht an den Qualitätskriterien entspricht.
Und das ist auch wieder ein interessanter Punkt, weil ich meine, das muss man dann wissen, weil wenn ich jetzt irgendwo am Laden würde stehen und so Landwein sehe, wäre jetzt vielleicht mein erster Reflex eher so, ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dem kann trauen.
Ja, es ist ein Label, das etwas suggeriert, schlussendlich. Und dir Einfachheit, solide Qualität vielleicht vermittelt. Aber wie wir sehen, da diverse Geschichten aus der Weinwelt, Landwein ist nicht immer gleich Landwein.
Und man kann das System auch halt dann sozusagen vorführen und sagen, ja, alles ist möglich. Alles ist möglich und das macht es vielleicht nicht einfacher für den Konsument. Aber für das sind ja wir da, um so Sachen auch aufzuschlüsseln. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück zum Hans-Peter Ziereisen, der ja auch als Winzer einfach eine total interessante Figur ist. Und ich sage, okay, wir bei den Weinbrater haben ja auch so ein bisschen die Tendenz, dass wir so unübliche Winzer immer sehr cool finden. Einfach die, die so ein bisschen Biografie haben, die sich von typischen Winzerbiografien unterscheiden. Aber du kennst ja den Hans-Peter Ziereisen, du hast ihn auch schon getroffen. Was ist er denn so für ein Typ? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Der Hans-Peter ist eine sehr gemögige, verständige und soziale Persönlichkeit. Also mit ihm anhocken, ein Glas Wein trinken, ist überhaupt kein Problem. Das ist immer lustig, unterhaltsam und auch sehr erhellend, sage ich auch. Weil du erfährst eigentlich sehr offen und ohne grosse Geheimnisse, wie er macht, was er macht und was seine Gedanken sind. Und was ich das Tolle finde an ihm, alle reden immer davon, Burgund ist das grosse Vorbild. Und und sagen es dann auch. Ich glaube, bei ihm ist es aber umgekehrt. Er macht vieles von dem, was im Burgund gemacht wird, aber er hängt jetzt nicht an die grosse Glocke.
Lustig finde ich auch, du hast es ja vorher erwähnt, er wohnt so 10 Minuten von der Schweizer Grenze weg, oder? Also in dem Markgräflerland, wo ja so in dem Dreieck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz gelegen ist. Wenn man so Videos von ihm anschaut, beispielsweise, also wenn man ihn gehört hat, er könnte ein Schweizer sein. Er hat einen alemannischen Dialekt, der sehr nahe der Schweiz ist. Und das finde ich dann lustig, er sagt dann auch, ja, also eigentlich fühlt er sich der Schweiz viel näher als da jetzt dem Baden, wo ja auch quasi die Regulierung jetzt für den Landwein herkommt. Oder? Es gibt für die Region Baden eine eigene Landweingesetzgebung. Und Baden sind dann halt schon huere weiter weg für ihn, so mental gesehen zumindest.
Kann ich nachvollziehen. Ich meine, wenn du schaust, was im deutschen Raum oder im EU-Raum überhaupt an Regulierungen eingeführt wird, jedes Jahr für jeden Pipifax, dann fragst du dich dann schon irgendwo, ja, wo liegen deine Handlungsfreiheiten? Und genau dadurch, dass er Landwein macht, hat er sich, glaube ich, die Freiheit zurückgeholt, weil er ist zum Beispiel ein unglaublicher Verfechter von Handarbeit, und zwar Handarbeit sei es in der Rebe. Er sagt aber auch, nebst dem, dass du viel musst arbeiten, vielleicht sollst du am Wein im Keller seine Zeit, seine Ruhe geben. Also er sagt zum Beispiel konstant Spontanvergärung, also mit den Rebbags eigenen Hefe, und die brauchen dann halt so lange, wie sie brauchen, bis die Vergärung durch ist. Es läuft alles ein bisschen anders und doch nicht ganz so anders, weil sehr viele machen das jetzt mittlerweile auch. Ich würde einfach sagen, zu der Zeit, als er angefangen hat, 1991, hat er wirklich noch zu den Wilden gezählt, und heute gehört das, was er dann initiiert hat, bei gewissen auch zum guten Ton.
Oder er sagt dann auch zum Beispiel, zum Wein so herzustellen, wie er sie sich vorstellt, braucht es keine Orgien bei der Kellerarbeit, sondern vor allem viel Gespür und Erfahrung und Handarbeit.
Und den Mut, etwas mal nicht anzulängen.
Genau, und dann, aber bei solchen Leuten, es geht ja dann immer weiter, es endet ja dann nie mit ihren rebellischen Gedanken. Beispielsweise durch seine Wein jetzt nicht in burgundischen Fässern ausbauen, sondern dort ist Baden dann gut genug, in badischer Eiche.
Aber jetzt können wir auch sagen, er tut den Terroir-Gedanken zu Ende denken und sagt, mein Holz muss nicht irgendwie aus Frankreich, aus Amerika oder sonst wo kommen, sondern dort, wo auch mein Wein herkommt. Und dann kann man sagen, ist der Terroir-Gedanken eben wieder konkret zu Ende denkt.
Und das sieht man ja auch, wenn man ihn ein bisschen hört reden oder Sachen liest über ihn. Also er ist schon jemand, der viel nachdenkt, aber ich glaube auch auf kreative Art nachdenkt. Und das müssen wir jetzt auch noch einfach erwähnen, er ist ja nicht allein auf dem Weingut. Du hast seine Frau schon erwähnt, Tedeltraut, und seine Kinder Ida und Johann, die arbeiten ja auch inzwischen auf dem Weingut mit. Also auch da haben wir es wieder mit einem klassischen Familienbetrieb zu tun.
Genau.
Gut, jetzt haben wir einen Wein vom Hans-Peter Ziereisen auf dem Tisch. Was hast du uns da mitgebracht?
Ich habe mitgenommen eine Flasche Ziereisen 2020 Schulen. Das ist ein Lag am Ölberg in Efringenkirchen. Geologisch, wenn ich dort dabei nachschaue, heisst Jurakalk. Also wirklich die Art von Unterlage, Kalkstein, wo man sagt, dass Pino das liebt. Natürlich auch noch mit gewissen Anteilen, Lehm, Eisen. Also eigentlich alles, was dazugehört, ob mit Pinot Noir oder wie man es in Deutschland sagt, Spätburgunder, zu einem guten Ausdruck kann finden.
Und er beschreibt den Wein auch selber auf seiner Website, und dort steht der Satz: keine Schönung oder Filtration.
Die Weine liegen auf der Hefe, und wenn sie abgefüllt werden, wird das Fass ganz vorsichtig abgelüpft. Wenn ein Teil von der Hefe mitkommt, dann gehört das einfach zum Depot dazu, weil das macht auch den Geschmack aus. Ist das Gleiche, wenn du einen Wein filtern tust, dann kann er eben auch etwas verlieren. Auch wenn der Wein selber klarer, glanzvoller wird. Es gibt aber sehr viele, die mittlerweile auf Filtration verzichten, genau aus diesen Gründen, weil sie sagen, am Geschmack ist das abträglich.
Und jetzt noch ein weiterer Hinweis auf der Homepage zu dem Wein: Holzeinsatz, Barrik, siehe Rückenetikett. Also nehme ich jetzt mal die Flasche für.
Das finde ich aber richtig geil.
Wir können ja gerade zu der Etikettenkritik ansetzen. Auch da, reduce it to the max, oder? Es hat einfach so ein historisches Bild von einer Wümme auf der Vorderetikette. Statt auf den Namen Ziereisen und unten 2020 der Jahrgang und Schulen. Also viel mehr steht da nicht. Aber jetzt schaue ich mal da aufs Rückenetikett. Da steht dann relativ genau, wie der Wein nachher ausgebaut worden ist. Und jetzt zum Thema Holz steht dann da, der Wein lagerte für 20 Monate in 10% neuen und 90% gebrauchten traditionellen 225 Liter Assmann Holzgebinden.
Der Herr Assmann ist einer von den letzten Büttner, der noch handwerklich Fässer macht in Deutschland, und von ihm bezieht er auch die Holzfässer. Was ich aber wirklich noch spannend finde, ist eben, das, was du gesagt hast, 10% Neuholz, 90% gebrauchte Fässer. Das hat ja dann auch sehr einen erheblichen Einfluss zum Teil auf den Wein, weil Neufässer noch ein ganz anderes Geschmack können abgeben können, aufgrund dessen, dass sie eben neu sind. Und dann, wenn du Fässer hast, wo du schon länger im Einsatz hast, dort ist dann mehr einfach die Mikrooxy, die dann drin spielt und quasi zum Verdunsten beiträgt, zu einer zusätzlichen natürlichen Konzentration. Und auch das ist wieder ein Zeichen. Also im Burgund werden auch nicht alle Weine in neuem Holz ausbauen. Du hast viele, die auch mit einem erheblich höheren Anteil an gebrauchtem Holz ausgebaut werden. Für mich auch wieder ein Indiz, wo schielen wir hin, aber nicht mit einem Verweis darauf, das ist mein grosses Vorbild, ich will es genau gleich machen, sondern er adaptiert.
Dann schauen wir jetzt mal die Adaption an, wie die so tut im Glas innen. Mir gefällt in der Nase gerade mal zuerst, dass der eine gewisse Zurückhaltigkeit hat. Im Gegensatz jetzt zu anderen Pinots, die wir in letzter Zeit probiert haben, ist jetzt der nicht so super durchparfümiert und der Wein schmeisse ich jetzt hier nicht gerade so mit voller Pracht her, sondern der tastet sich eher ein bisschen so an.
Du musst ihn entdecken, du musst dich darauf einlassen. Aber er ist jetzt auch nicht gerade ganz ablehnend. Um das so zu sagen, du hast eine schöne rote Frucht, die du kannst erkennen kannst. Wenn der Wein mal ein bisschen Luft hatte, und wir müssen ja doch sagen, der Wein ist jetzt seit einer halben Stunde im Glas hier, der kommt wunderschön daher. Und gleichzeitig am Gaumen hast du wirklich so eine ganz runde Geschichte. Also du hast meiner Meinung nach immer noch ein spürbares Tanningerüst, aber nicht störend. Du hast Speichelfluss animierende Säure, Mineralität. Nennen Sie es Watch. Und zu guter Letzt, es kommt wirklich noch so das schön rotfruchtig würzige, wo Pinot im besten Fall entwickeln kann, über. Und das macht für mich eigentlich die Flasche Wein in dieser Range von 20 bis 25 Franken einfach zu einem wunderbaren Tropfen.
Was mir da sehr gut gefällt, ist, wenn man da einen Schluck nimmt, dann ist der sehr sanft, seidig fast so.
Sehr auf der Texturseite.
Ja, so kommt schön fein ins Maul rein. Und dann, wenn du ihn drinnen hast, dann entfaltet er wie so eine Stärke, eine Vielfältigkeit. Also das ist jetzt genau das, was ich nicht einen langweiligen Wein finde. Also da kommt so viel mit, da finde ich jetzt, da kann man mit dem Wein her sitzen und da kann man jetzt eine halbe Stunde drüber reden, was ist da noch, was ist dort noch und so. Das ist wirklich ein Wein, der nachher einfach, wenn du trinkst, wahnsinnig dich überrascht und aufmacht und einfach dir so viel anbietet. Ich finde es einfach wunderschön.
Er ist schön. Ich würde jetzt vielleicht nicht gerade in diese Elogie ausufern, wie du das gerade machst. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr solid und etwas, wo man mit bestem Gewissen allen kann anstellen kann. Wenn man es dann nachher wieder mit Komplexität und Finessen und allem, was man sonst noch bei dem 1% der Weintrinker vergleichen möchte, dann könnten wir uns dann schon noch eben darüber unterhalten. Aber ich finde, das, was wir hier haben, das ist absolut solide, absolut gut. Und das kann man ohne schlechtes Gewissen zum Essen, zum so trinken, zu ganz vielen Gelegenheiten anstellen.
Ich würde eben da noch eine Unterscheidung machen. Oder? Für mich gibt es eine Unterscheidung noch zwischen, ist das ein komplexer Wein? Würde ich sagen, nein, ich glaube, das ist nicht komplex. Ist das ein vielfältiger Wein? Würde ich sagen, ja, der Wein, der bringt eine gewisse Vielfalt mit, die mir sehr gefällt.
Aber Komplexität ist eben Vielfalt.
Vielleicht, jetzt sind wir wieder in der Weinsprache und wir wissen ja, ich sage einfach, was macht es mit mir und tue mich da ein bisschen weniger um Konventionen kümmern. Und mir gefällt einfach die Mischung, die der hat, eben zwischen dem Samtigen und auch dem Runden, den er irgendwie herbringt. Und schön finde ich an dem, der nimmt dich doch ein bisschen mit auf eine Reise. Es ist nicht gerade vorbei, wenn du einen Schluck nimmst von dem Wein, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Und das sagt mir sehr zu.
Nein, er hat Substanz, er macht Freude, aber ich glaube, bei Komplexität und Vielschichtigkeit, da liegen wir zwei jetzt noch ein bisschen auseinander in der Wahrnehmung, aber das ist auch gut so. Weil schlussendlich, wie wir wissen, Wein ist immer etwas sehr Individuelles. Und wenn wir beim Individuellen sind, liebe Leute, schnappt euch eine Flasche, probiert es, lernt uns wissen, wie ihr das findet. Weil genau die Weine, die zur Diskussion einladen, das sind die spannenden, die interessanten. Und uns würde es auch interessieren, wie ihr das findet.
Und ich möchte nochmal zurück auf den Anfang. Am Anfang haben wir über Landwein geredet, weil als solches gilt der da ja offiziell, oder? Und dort würde ich jetzt aber schon sagen, das geht weit über das raus, was ich mir als Landwein vorstellen würde. Jetzt nicht, weil Landwein prinzipiell immer schlecht ist. Wir haben ja schon gute Landwein oder auch Tafelwein gehabt, oder? Das gibt's immer wieder, dass das sehr, sehr tolle Sachen sind. Aber eben da würde ich jetzt sagen, was das Label in meinem Kopf auslöst und das, was ich dann da erlebe, wenn ich das trinke, das geht also sehr weit auseinander.
Vielleicht eben Understatement at its best.
Sehr schön. Ein Winzer, der zwar durchaus pointiert ist, aber auch die richtige Mischung an Understatement hat, das finde ich doch eine tolle Mischung. Ja, das wäre es gewesen. Wir können euch empfehlen, den zu trinken. Wenn ihr ihn trinkt, lasst uns wissen, was macht es denn mit euch so? Oder kennt ihr vielleicht auch einen guten Landwein, den wir mal probieren müssten? Dann lasst uns wissen. Schreibt uns prost@dieweinbrater.ch. Man kann uns aber auch auf Instagram schreiben. Man kann uns auf Instagram liken. Ja, tretet mit uns in Kontakt. Wir haben einfach immer wieder Freude, wenn wir Feedbacks von euch bekommen. Das wäre es gewesen für die heutige Folge. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dorthin. Habt's gut. Tschüss zusammen. Und tschüss, Nagi.
Gianelli.